Wie bitte? Das da soll ein Neuron sein? Das hier, das ist ein anständiges Neuron. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, wir wollen heute über ein Wesen sprechen, gegenüber dem wir uns ganz schäbig vorkommen, jedenfalls wenn wir die Größe der Neuronen vergleichen.
Ja, und über ein Tier, was wirklich das Lieblingstier der Neuroforschung ist.
Ja.
Nicht, weil es so komplex ist, sondern weil es so einfach ist. Nämlich der kalifornische Seehase oder die Meeresschnecke oder ganz einfach Aplysia.
Gut, aber Moment mal, wenn du sagst Seehase und Meeresschnecke, ist es mehr Hase oder mehr Schnecke?
Zoologisch ist es eine Schnecke und optisch ist es ein Seehase, weil man könnte sich an einen Hasen erinnert fühlen, wenn man guten Willens ist.
Okay, interessant. Jetzt sagst du, Neurologen mögen es, weil es so einfach ist. Also das Wesen selber ist nicht riesengroß, aber die Neurone sind sehr groß?
Ja, das Ding ist schon in sich sehr groß. Also diese Schnecke kann bis zu 75 Zentimeter groß werden. Das ist für eine Schnecke schon stolz. Und das Interessante an ihr ist, dass sie ein ganz primitives, also wie Schnecken eben üblicherweise es haben, ein ganz primitives Nervensystem hat. Und dieses Nervensystem aus ungefähr 20.000 Neuronen besteht. 20.000. Klingt viel, ist aber unfassbar wenig, wenn man es mit, naja, nehmen wir zum Beispiel mal uns, vergleicht. Wir haben 86 Milliarden Neurone. Ich habe schon mal erzählt, dass man das wirklich durchgezählt hat. Das erspare ich dir und den Hörern jetzt.
Aber man hat schon auch 86 Milliarden im Schnitt. Es hat nicht jeder genau 86 Milliarden.
Diese Zahl ist schon sehr präzise und genau. Natürlich im Schnitt, aber die Abweichungen sind nicht sehr groß. Früher, als ich studiert habe, sprach man immer von 100 Milliarden. Und dann ahnte man ja, dass das eine grobe Schätzung ist. Und diese 86 Milliarden sind wissenschaftlich untersucht und eine relativ neue Zahl und die stimmen. Plus, minus, aber plus, minus, wenig.
Ich finde es ganz lustig. Ich habe natürlich parallel mal gegoogelt, was im Körper hat 20.000 Neuronen. Da kommt nichts, aber die KI zumindest meint, dass wir ungefähr 40.000 Neuronen, das Doppelte haben, im intrinsischen Nervensystem des Herzens. Also die Hälfte von dem Nervensystem, was wir allein im Herzen haben, ist das gesamte Nervensystem der Schnecke. Und jetzt muss man sagen, damit kommt die doch auch einigermaßen über die Runden, wenn Neurowissenschaftler sie nicht aus dem Meer wegfischen, oder?
Ja, also ich meine, alles, was wir in der Natur sehen, kommt ja einigermaßen über die Runden, denn sonst wäre es nicht mehr da.
Also gut, der Dodo und die Dinosaurier, die kamen jetzt nicht so gut über die Runden.
Das ist korrekt, wobei bei den Dinosauriern ja den Dodos übrigens auch zugutehalten kann, dass da ein Faktor in ihr Leben trat, mit dem nicht zu rechnen war. Also der Meteor, der die Dinosaurier vermutlich ausgelöscht hat, bin kein Spezialist, aber so liest man es zumindest gerne, der war in der Evolution, glaube ich, nicht eingepreist. Und der Mensch, der die Dodos dann ausgerottet hat. Wo waren die Dodos? Australien, Neuseeland irgendwie?
Ich weiß es nicht, aber ich vermute, dass sie sehr gut geschmeckt haben.
Ja, genau. Und das war dann in der Evolution auch nicht vorgesehen, dass da plötzlich jemand kommt, der auf Geschmack großen Wert legt.
Lass uns zur Rekordschnecke, dem Seehasen, zurückkehren. Das habe ich mir auf Google in der Bildersuche angeguckt. Also jetzt sieht ein bisschen aus wie eine Nacktschnecke mit einem interessanteren Kopf, wo manche Leute einen Hasen erkennen, zumindest die, die Drogen genommen haben. Und der hat aber auch so ein paar Tupfen auf dem Rücken. Sieht ganz nett aus, ne? Diese
Schnecke. Ja. Genau. So, der hat eben diese lächerlichen, in Anführungsstrichen, 20.000 Neurone. Und die sind nicht nur klein an Zahl, was ja auch schon sehr hilfreich ist für einen Neurowissenschaftler, sondern auch groß an Größe. Das heißt, die sind 0,2 bis 1 Millimeter im Durchmesser. Du kannst diese Nervenzellen sehen. Du kannst sie sehen. Man kann Nervenzellen nicht sehen. Also jedenfalls nicht bei uns. Wir mussten da Schnitte anfertigen und da mussten wir sie unter ein Mikroskop legen und dann konntest du Zellen erkennen. Aber dazu brauchtest du ein Mikroskop und diese Zellen kannst du sehen. Also kannst du sie auch leichter bearbeiten. Du kannst dann zum Beispiel kleine Elektroden in sie reinstecken und kannst sie dann entsprechend stimulieren. Und das ist natürlich sehr verführerisch. Unsere Zellen im Vergleich bis zu 50 Millionstel Meter. Also ein Millimeter sind immerhin 1000 Millionstel Meter. Aber das ist dann immerhin der Faktor 20 kleiner im Durchmesser und im Volumen dann natürlich noch viel kleiner, relativ.
Aber das heißt, wenn man ein menschliches Neuron ums 20-fache vergrößern würde, dann könnte man es sehen. Dann hätte es die Größe von einem Neuron dieser Schnecke.
Genau.
Okay, das ist ja schon mal interessant. Ich hatte tatsächlich überhaupt gar keine Vorstellung davon, wie groß so ein Neuron ist. Aber das ist natürlich auch interessant, wenn man sich jetzt mal vorstellt, dein Kopf beispielsweise wäre 20 mal so groß. Das wäre schon ein sehr, sehr großer Kopf, den man sich dann vorstellt.
Im Durchmesser. Im Volumen wäre der dann richtig groß. Und dann hätte man ein Problem, weil wenn der dann auch so viel Energie verbraucht in Relation, wie er jetzt verbraucht, ja, so viel kann ich gar nicht essen. Zumindest dann nicht, wenn ich zwischendurch auch mal aufhören würde zu essen. Wenn ich wie eine Kuh ständig am Buffet stehen würde und ich mache immer weiter, dann wird es funktionieren. Aber nur dann.
Okay, das ist natürlich super. Jetzt kann man so ein Neuron beobachten. Das ist natürlich, wenn man ein 1-Millimeter-Neuron hat. Und wir haben ja irgendwie optische Mikroskope auch mit viel hundertfacher Vergrößerung und so weiter. Also da kann man richtig was sehen. Und du hast angesprochen, man kann auch zum Beispiel Elektroden hineinstecken zum Stimulieren. Und da wollten wir ja nochmal drüber sprechen, was mit diesen Neuronen der Schnecken wahrscheinlich auch noch in situ, wie der Mediziner sagt, also während die Neuronen noch mit der Schnecke verheiratet sind, gemacht werden.
Man kann mit ihnen experimentieren, man kann sie elektrisch stimulieren. Und jetzt will man ja wissen, was erreiche ich damit mit der Stimulation?
Genau. Und wie angenehm ist es für die Schnecke?
Ja, die Kommunikation ist natürlich eingeschränkt möglich. Aber sie ist insofern möglich, als dass wir sehen, sie hat einen Reflex, den sogenannten Kiemenrückzugsreflex. Frag mich nicht nach Details dazu aus, weil die kenne ich nicht. Aber
ich nehme an, dass bei dem Reflex sich die Kiemen zurückziehen.
Ein guter Gedanke. Nicht vollständig von der Hand zu weisen. Also insofern kannst du sehen, welche Neurone du stimulieren musst, um diese Reaktion zu erzeugen. Das ist das eine. Das ist dann ja erstmal eine direkte Reaktion. Und zwei Dinge muss man sagen. Also das eine ist, die Neurone haben eine ganz andere Größe als unsere, aber sie funktionieren nach den gleichen Prinzipien. Das heißt, sie sind Zellkörper und Zellkörper, die mit anderen Zellkörpern verbunden sind, also mit anderen Neuronen. Das passiert über ganz lange Leitungen, sogenannte Axone oder Dendriten, je nachdem, ob es eine Zu- oder eine Ableitung ist. Und diese Kabel sind in der Mitte getrennt. Ein ganz merkwürdiges Prinzip eigentlich, dass also ein Signal erstmal in der Zelle entsteht, elektrisch weitergeleitet wird zu einer anderen Zelle. Und dann kommt sie an diese Unterbrechung und an der Unterbrechung wird aus einem elektrischen Signal ein chemisches Signal. Und dann wird das chemische Signal vom Leitungsende der anderen Zelle aufgegriffen und wieder in ein elektrisches Signal umgewandelt.
Jetzt muss ich an dieser Stelle einfach mal sagen, hättest du das erklärt damals in meinem Biologieunterricht, hätte ich vielleicht auch eine ganz andere Laufbahn eingeschlagen.
Also das ist ja, wenn man ehrlich ist, sogar ein Kompliment. Oder hast du in Wirklichkeit Biologie studiert und hättest dann...
Nein, also das wäre natürlich eine wahnsinnig tolle Drehung, aber nein.
Okay. So, und jetzt würde man ja denken, was für ein bescheuertes, kompliziertes System. Aber genau das ist falsch, denn genau an dieser Stelle, dem sogenannten synaptischen Spalt, an diesem Punkt, wo also wirklich nur ein Hauch zwischen dem Ende der einen Nervenzelle und dem Anfang der zweiten Nervenzelle ist, da, wo diese Signale, die ja eigentlich durchgeleitet werden könnten, in chemische Signale umgewandelt werden, genau an der Stelle bietet sich eben viel Platz für Veränderungen. Und diese Veränderungen nennt man schlicht und einfach Lernen. Und wenn ich diesen synaptischen Spalt häufig benutze, wenn ich genau über diesen Signalweg ganz häufig Signale schicke, dann wird an der Stelle die Übertragung leichter und sehr viel wahrscheinlicher. Und das ist dann Lernen, weil sich diese Dinge einfach verändern. Und das macht die Sache so charmant, passiert bei Aplysia oder dem kalifornischen Seehasen genauso wie bei uns.
Und an der Stelle würde normalerweise die Faszination enden, weil ich dann denken würde, okay, schön, dann kann man hier einen Impuls und dann sieht man, wie das leitet und so weiter und so fort. Aber ich weiß, das kann nicht alles sein, weil jemand ja auch dank dem Seehasen einen Nobelpreis bekommen hat.
Genau, nämlich Erik Kandel, ein Neurowissenschaftler, der einen fantastischen Film gedreht hat, der irgendwie das Thema Gedächtnis im Titel hat.
So wie du ja auch einen Film gedreht hast über das Gedächtnis.
Genau.
Aber dein Gedächtnis ist nicht so gut, dass du dich erinnern kannst, wie der Titel von dem Film von Erik Kandel ist.
Ja, und der Film von Erik Kandel geht ja darum, wie das Gedächtnis toll funktioniert. Und mein Film geht darum, wie mein Gedächtnis nicht funktioniert.
Ja, aber der Titel von seinem Film wäre auch gut gewesen für deinen Film. Denn der Titel von seinem Film ist Auf der Suche nach dem Gedächtnis.
Genau, meiner hätte sinngemäß lauten können, auf der Suche nach meinem verlorenen Gedächtnis.
Genau.
Der Film ist an einigen Stellen wirklich nicht ganz leicht zu sehen, weil er nämlich beschreibt, wie er als Jude in Wien aufgewachsen ist und wie die Leute dort früher auf ihn reagiert haben. Und der hat eine so unfassbar positive Art. Dann geht er da mit dem Kamerateam in das alte Haus und klingelt dann an der Tür seiner alten Wohnung und ist so positiv in einer Situation, in der man ja auch negativ sein könnte. Das ist also sehr beeindruckend. Und eben dieser Kandel hat im Jahr 2000 einen Nobelpreis bekommen für die Aufklärung molekularer Mechanismen des Lernens. Und das hatte er tatsächlich entschlüsselt an dieser unglaublich charmanten Aplysia, die ihm ganz große Zellen geboten hat. Und er dort Veränderungen an eben diesen Synapsen feststellen konnte. Man hat vorher das immer nur vermutet und dann hat man es gesehen an diesen Schalterstellen, an dieser Umschlagstelle über chemische Signale statt elektrischer. Und er hat eben gesehen, dass diese Schnecken lernen können und wie das Lernen sich dort darstellt. Und das war neu.
Und was wissen wir jetzt darüber? Ich meine, wir haben ja über Lernen und Erinnerung schon gesprochen. Sind all diese Sachen, die wir besprochen haben, quasi immer noch das Maß aller Dinge von Kandel rausgefunden oder hat sich das inzwischen auch schon deutlich verändert?
Im Detail ja, aber im groben Wurf eigentlich nicht. Wir wissen jetzt, dass das Kurzzeitgedächtnis durch eine Art Synapsenverstärkung passiert. Also genau an dieser Stelle verstärkt sich die Durchlässigkeit oder die aktive Signalübermittlung oder was auch immer. Aber die Signale gehen leichter durch und an anderen Stellen, die ich selten benutze, eben nicht. Und insofern ist das, was ich mal gelernt habe, was ich immer wieder wahrgenommen habe, ich erinnere mich leichter. Das ist Erinnerung, das ist Gedächtnis. Und Gedächtnis heißt jetzt nicht nur lexikonartiges Gedächtnis, sondern auch, wenn ich Radfahren lerne, ist das ja auch eine Art von Gedächtnis, wenn auch eine Art Gedächtnis motorischer Abläufe oder was auch immer. Und es gibt eben eine andere Form von Gedächtnis, die auch in Neubildung von Synapsen besteht. Also ich kann auch Verbindungen neu aufbauen. Das ist eben auch ein Teil des Gedächtnisses. Und das eben wissen wir seit Kandel. Und das konnte man dann eben bei Aplysia auch sehen. Das heißt, man konnte sie trainieren, man hat also sie stimuliert durch elektrische Reize und sie hat dann diesen Kiemenrückzugsreflex gezeigt. Und dann konnte man aber irgendwann sehen, dass sich diese Neurone verändern und dass man auch tatsächlich durch weniger Stimulation den Reflex auch provozieren kann. Erinnert so ein bisschen an die Hunde von Pavlov, ist aber sehr viel einfacher. Bei Pavlov ist es so, dass zwei Reize miteinander kombiniert werden. Also meinetwegen das Futter und die Glocke und dann speichelt er ein. Und hier ist es eben einfach so, beim kalifornischen Seehasen existiert eine höhere Bereitschaft, mit diesem Reflex zu reagieren.
So, jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt als hoffnungsvoller Nachwuchsbiologe oder auch Neurologe selber experimentieren möchte mit den Neuronen des kalifornischen Seehasen, was brauche ich alles dafür?
Ja, was brauche ich dafür? Ja, eigentlich gar nicht viel. Also erstmal muss ich in der Lage sein, die Dinger so zu halten, dass sie sich wohlfühlen. Weil sonst hast du viele Störfaktoren. Und ansonsten, also die Wissenschaftler haben, glaube ich, nicht wahnsinnig viel anderes gemacht als mit sehr feinen, ich nehme an mit Nadeln, das weiß ich gar nicht. Du kannst also Neurone direkt und unmittelbar reizen, indem du tatsächlich, auch beim Menschen übrigens, auch bei kleineren Neuronen, da brauchst du aber sehr viel feineres Equipment, tatsächlich eine Nadel in diesen Körper hineinstichst.
Kann man das nicht mit so einer Art Elektroakupunkturgerät machen, dass man da einfach nur einen elektrischen Strom anlegt von außen? Das wäre doch viel schneckenfreundlicher.
Was für eine Spannung würdest du denn vorschlagen?
Keine Ahnung.
Genau, ich auch nicht.
Es ist noch viel weitere Forschung nötig.
Nee, es ist viel Literaturforschung nötig, weil das liegt ja alles vor. So, und jetzt gibt es noch eine Pointe. Und diese Pointe ist ein bisschen erschreckend. Also, jetzt gehen wir in die Zelle und bei Aplysia können wir das ja alles. Wir gehen in die Zelle und in der Zelle finden wir DNA, das kennen wir aus dem Biologieunterricht. Und dort finden wir mRNA, das kennen wir aus der aktuellen Berichterstattung, wenn es um die Firma BioNTech zum Beispiel ging und die neue Impfung, mRNA-Impfung und so weiter. So, mRNA ist ein Eiweiß, so eine Art chemischer Kurznachrichtendienst in der Zelle. Und der bringt eben Nachrichten, ganz kleine Details aus dem Zellkern in die Teile der Zelle, wo er umgesetzt werden kann. Und jetzt kannst du etwas ganz Erstaunliches tun. Du erzeugst durch diese häufigen Stimulationen eine gewisse Reaktionsbereitschaft. Also dieser Kiemenrückzugsreflex tritt bei einem trainierten Tier einfach schneller auf. Ja? Kleinerer Reiz tritt schon auf. Dazu muss das Tier aber trainiert werden. Jetzt entnimmst du, ich nehme an, dass es wirklich die Zelle sein muss, das weiß ich aber nicht. Jetzt entnimmst du aus dieser Nervenzelle, die du stimuliert hast, RNA, Ribonukleinsäure, diesen chemischen Kurzbotenstoff. Und diesen spritzt du jetzt in das Nervenzellsystem einer nicht trainierten Meeresschnecke. Und jetzt passiert etwas ganz Merkwürdiges. Jetzt verhält die sich, als sei sie trainiert worden. Das heißt, du kannst also mit einer Spritze Wissen transferieren von einer Meeresschnecke zur anderen. Das ist jetzt natürlich nur sehr eingeschränktes Wissen. Ne? Also was die andere jetzt plötzlich tut, ist auch sehr viel schneller zu reagieren auf diese Signale. Sie hat also eine höhere Reaktionsbereitschaft gelernt. Und nur das, ohne dass man sie vorher persönlich stimuliert hätte.
So, Magnus, wie kann ich jetzt das ganze Wissen von Neurologie jetzt von dir zu mir transferieren?
Warum habe ich diese Frage nicht nur erwartet, sondern auch befürchtet? In der Befürchtung dieser Nachfrage hatte ich ja schon vorsichtig angedeutet, dass es noch nicht mal richtiges lexikalisches Wissen ist, was Sie übertragen haben, sondern wirklich nur eine Reaktionsbereitschaft.
So eine Reaktionsbereitschaft wäre doch zum Beispiel super gut. Also ich habe zum Beispiel mal so Fechten und Karate gemacht. Also da hätte mir das doch genützt, wenn mein Unterbewusstsein mich einfach nach dieser Injektion sozusagen reaktionsbereiter gemacht hätte. Das wäre doch toll gewesen.
Ja gut, ich bin einverstanden. Lass uns optimistisch in die Zukunft schauen.
Ich kenne übrigens auch sehr viele Spitzensportler. Von denen könnten wir uns einfach mal irgendwas reinspritzen lassen.
Ja, und ich kenne einige Leute mit liebenswerten Eigenschaften.
Wobei, mit liebenswerten Eigenschaften hat man es ja nicht probiert bis jetzt. Weil man ja nicht so genau liebenswerte Eigenschaften bei einer Schnecke beobachten kann. Die bringt ja selten Kuchen vorbei.
Es ist tatsächlich so, dass man Eigenschaften, sehr schlichte Eigenschaften, beziehungsweise die einzige Eigenschaft, die man bei Aplysia beobachten kann, nämlich diesen Rückzugsreflex, dass man diese Eigenschaft tatsächlich mit einer Spritze übertragen kann. Also die Intensität der Reaktion als Eigenschaft übertragen kann. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert. So, und in 100 Jahren gehe ich davon aus, dass wir auch die Fechtkünste, die Schwimmkünste eines Marc Spitz, daran sieht man mein Alter, glaube ich, dass wir die dann auch irgendwie rudimentär übertragen können. Vielleicht. Wahrscheinlich ist es zu komplex, aber da ist noch was möglich. Halte ich für denkbar.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.